It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Ich hab einen Döner mit richtig knusprigem Fleisch.
Und der Salat, und der ist so frisch.
Der ist noch ganz feucht. Und die Soße ist
durch das Brötchen gesuppt. Klebt mir überall an den Fingern.
Normal oder Chicken?
Normal.
Knoblauch oder scharf?
Beides.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode der Zeitspeise. Dieser kleine Einspieler am Anfang hat euch schon einen Hinweis gegeben, um was es heute gibt. Wie immer ist dabei der Christopher.
Hallo.
Und ich bin der Kai. Um was geht es denn heute, Christopher?
Ja, wie ihr schon gehört habt, soll um den Döner-Kebab gehen. Beziehungsweise Döner oder Kebab, wie man das auch immer sagen will. Auf jeden Fall in der Essenz um ein Fladenbrot gefüllt mit Fleisch und anderem Gemüse und wie es dazu kam und welche Variationen es davon gibt. Den Einspieler, den ihr gehört habt, ist aus einer sehr schönen, leider sehr kurzlebigen Serie von Funk namens Girl Cave. Gibt's alle Folgen auf YouTube. Ich würde euch auch empfehlen, die Serie mal anzuschauen. Ist wirklich sehr toll gemacht. Und der Einspieler zeigt nur das Beste an dieser Serie. Genau. Fangen wir mal mit so den ersten Kontakten der Deutschen mit dem Kebab an. Da gibt es nämlich eine Tagebuchsaufzeichnung von Heinrich von Moltke von 1836, der damals im Osmanischen Reich unterwegs war und dann aufschrieb: Unser Mittagsmahl nahmen wir ganz türkisch beim Kirbaci ein. Dann erschien auf einer hölzernen Scheibe der Kebab. Also mit IE schreibt er das noch, oder kleine Stückchen Hammelfleisch, am Spieß gebraten und in Brotteig eingewickelt. Ein sehr gutes, schmackhaftes Gericht. Also Heinrich von Moltke, das war ein Zeitgefährte auch von Bismarck, um so ein bisschen das zeitlich einzuordnen und von seinem Stand her. Und der beschreibt da schon 1836, wie er in der Türkei damals noch den Shish-Kebab isst. Also das sind so kleine Spießchen, wo so Stücke Hammel oder Lammfleisch drin aufgespießt sind und die dann über einem Holz- oder Kohlegrill gebraten werden. Also ähnlich wie so Spieße, die man auch heute so beim Grillen noch hat. Und kurze Zeit später, so ein paar Jahre, das weiß man nicht so genau, ein paar Jahre später erfand dann angeblich, also es gibt jetzt viele verschiedene Geschichten, wie so der Döner-Kebab, also der am senkrecht gebratene Spieß, erfunden wurde, erfand ein Koch namens Hamadi in der Stadt Kastamonu im Norden der Türkei erstmals den Döner-Kebab. Also Döner-Kebab ist einfach, heißt einfach Grillfleisch oder ist eine Form des Grillfleisches. Und Döner heißt sich am Spieß drehen. Und dann Shish-Kebab ist einfach Shish-Kebab, das ist wirklich ein schwieriges Wort für mich, beschreibt dann einfach Grillfleisch, was dann halt an so einem Schaschlik spießt. Wahrscheinlich kommt da auch das Wort Schaschlik her oder Formen davon gebraten wird. Also Döner ist quasi die Zubereitungsform und Kebab immer, um was es für ein Fleisch sich handelt. Also Hamadi erfand dann in Kastamonu erstmals angeblich diesen am senkrecht gespartenen Fleischspieß und das Rezept wurde dann immer an seine Lehrlinge über Jahre hinweg weitergegeben und das war Hammelfleisch, was in feine Scheiben geschnitten wurde, dann mehrere Tage mariniert in einer Mischung aus Salz, Zwiebeln, scharfer Paprika, Pfeffer und Kreuzkümmel, also typisch türkische Gewürze der Zeit und wurde dann konisch, also von unten schmal und dann oben immer breiter werden, das kennt man ja auch noch heute vom Dönerspieß, aufgeschichtet. Und zu unterst kam das Fleisch von der Keule, dann darauf das Kammfleisch vom Hammel und zu oberst die Filetstücke. Ich weiß nicht ganz genau, warum das gemacht wurde. Ich vermute mal, weil die Filetstücke am empfindlichsten sind und deswegen am wenigsten zusammengedrückt werden sollten. Und ich denke mal, das Fleisch von der Keule ist so ein bisschen widerstandsfähiger und kann deswegen ganz unten am Spieß aufgespießt werden.
Ich denke auch, dass es mit Garzeiten zu tun hat. Also, dass wenn es nach oben dicker wird, also die Filetstücke müssen ja eigentlich nur ganz kurz Hitze bekommen, um zu garen, während dann die von der Keule die Stücke ja länger garen müssen. Dass es damit ja, das, vielleicht was zu tun hat.
Das kann natürlich auch sein. Da war ich mir nicht so sicher, deswegen bist du ja auch der Koch und ich der Historiker. Serviert wurde das Ganze dann mit Petersilie und Zwiebeln und auf Wunsch auch mit Reis, Gurken, Tomaten, Rettich oder Peperoni. Und das ist jetzt sozusagen der Urdöner, der im 19. Jahrhundert erfunden wurde. Dann 25 Jahre später, also Ende des 19. Jahrhunderts, vermutet man, dass möglicherweise unabhängig von Hamadi in der Stadt Bursa ein Koch namens Iskender auch den Döner erfunden hatte. Also da geht's gar nicht so darum, wer hat's jetzt von wem abgeschaut, sondern da ist die Geschichtsschreibung sich mehr oder weniger einig, dass das einfach unabhängig voneinander passiert ist. Also, dass die beide die gleiche Idee hatten. Und Iskender hatte dann Teile des Hammelfleisches zu Hackfleisch verarbeitet und dann wurde sozusagen immer eine Schicht der Hammelfleischscheibe geschichtet, dann ein Stück Hackfleisch und dann wieder ein Stück ganzes Fleisch. Und das kennt man ja auch noch heute von den Dönerspießen, dass das ähnlich zubereitet wird. Der Iskender, der hat das dann auch ganz groß vermarktet und aufgezogen und Bursa gilt so auch so als die Heimatstadt des Döners. Es gibt dann auch eine spezielle Version, die nennt sich Iskender Kebab oder Bursa Kebab. Das ist nämlich die Servierform, wie sie Iskender hatte, nämlich mit zerlassener Butter und Joghurt wurde das Fleisch dann auf einer Schicht Fladenbrot serviert. Also sind wir schon, es kommt schon das Fladenbrot ins Spiel, aber es ist immer noch nicht der Döner, wie wir ihn heute kennen. Aber Iskender-Döner, den gibt's heute auch noch, ist einfach eine Variation, Iskender-Kebab ist einfach eine Variation, die es heute auch noch ganz normal gibt. Genau, also es ist jetzt nicht genau aufgeschrieben, ob das Hamadi oder Iskender war. Es gibt ja noch in anderen Ländern ähnliche Formen. Es gibt im arabischen Raum das sogenannte Shawarma, was sehr ähnlich funktioniert. Und aus Griechenland, also Shawarma ist dann mit Rindfleisch und aus Griechenland gibt es dann den Gyros, oder wir kennen als Gyros, aber neugriechisch Gyros ausgesprochen, mit Schweinefleisch. Und ja, da gibt es immer Streitereien, wer jetzt was erfunden hat. Besonders die Griechen und die Türken, die streiten sich bei solchen Sachen immer.
Die streiten sich ja sowieso gerne.
Genau. Ist natürlich auch, weil früher viele Griechen in der Türkei gelebt haben und dann während der Militärdiktatur vertrieben wurde. Von dem her kann es einfach sein, dass Griechen in der Türkei lebend irgendwas erfunden haben und dann einfach das Land verlassen mussten. Deswegen ist das nicht mehr so genau sagbar, wer jetzt was erfunden hat. Aber wenn man das auf Personen runter reduzieren will, dann häufig Hamadi oder Iskender. In Istanbul gab es dann die ersten Döner-Kebab-Restaurants in den 1940er Jahren, aber sehr vereinzelt. Das waren also nicht viele Restaurants. Eines davon war zum Beispiel im Topkapi-Palast in Istanbul, was damals schon ein Museum war, wo das serviert wurde. Und so der Straßenverkauf, dass man das irgendwie auf der Straße bekam, das begann dann in den 1960er Jahren in Istanbul. So, wie kommt jetzt der Döner nach Deutschland? Türkische Gastronomie ist in Deutschland schon oder in Europa schon seit dem 17. Jahrhundert bekannt, aber dann hauptsächlich in Form von Kaffeehäusern. Also dass es türkische Kaffeehäuser gibt, das ist schon seit dem 17. Jahrhundert in Europa so. Und so hatten die Europäer schon erste Kontakte mit so der türkischen Gastronomiekultur, halt durch den Kaffee. Und im 19. Jahrhundert kamen dann die ersten internationalen Kochbücher auf den Markt, also Kochbücher, die dann halt so Gerichte aus aller Welt präsentiert hatten und da kamen auch vereinzelt Gerichte der türkischen Küche vor. Hauptsächlich ging es da um Hammelfleisch oder Kebab, also Grillspieße, die dann mit Pilaf serviert wurden. Ich habe ja auch ein Zitat aus einem Kochbuch von Julius Fehers, die internationale Küche aus dem frühen 20. Jahrhundert von 1910, wo gesagt wird, wie der Italiener Macaroni und der deutsche Kartoffel esse, so verzehre der Türke zu jeder Mahlzeit Pilaf.
Reisgericht, ne?
Genau, das ist so ein Reisgericht. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt mir nicht genauer angeschaut, aber das Pilaf, das ist so eine beliebte Reisbeilage halt zum Hammelfleisch und Kebab.
soweit ich weiß, mit Tomaten und Paprika. Aber müsste ich nachgucken, das genaue Rezept. Aber dieser Reis ist schon sehr bekannt. Also hat auf jeden Fall eine rötliche Farbe, wenn ich das richtig erinnere. Und kann man gut essen.
Ja, genau. Und dann so die türkische Gastronomie, dass sie gab es dann auch in den 1960er Jahren in Deutschland so vereinzelte türkische Restaurants, aber das waren dann tatsächlich Gastronomen, die dann gezielt in Europa irgendwie ihre Restaurants verbreiten wollten. Also es waren dann hauptsächlich irgendwelche größeren Ketten oder irgendwie Unternehmer, die das dann irgendwie nach Europa gebracht hat. Und dass es dann wirklich quantitativ anstieg, die türkische Gastronomie, war dann in den 1970er Jahren, als dann im Zuge der Verschlechterung des Arbeitsmarktes in der Türkei viele Türken, hauptsächlich alleinstehende Männer, nach Deutschland auswanderten und dort Arbeit suchten als sogenannte Gastarbeiter, kennt man ja auch aus Italien. Und die brachten natürlich dann auch ihre Essgewohnheiten mit nach Deutschland, beziehungsweise kreierten dann einen Bedarf an türkischer Gastronomie und türkischen Lebensmitteln. Aber was jetzt sehr interessant ist, noch viel stärker wurde dieser Bedarf nach türkischen Lebensmitteln 1947, als ein Anwerbungsstopp für türkische Arbeitskräfte verhängt wurde in Deutschland. Weil dann nicht mehr nur alleinstehende Männer zum Arbeiten nach Deutschland kamen, sondern durch den Familiennachzug auch die ganzen Familien der türkischen Gastarbeiter. Also dann, weil die türkischen Gastarbeiter im Gegensatz zu den italienischen Gastarbeitern hatten auch keine Freizügigkeit, also durften nicht in ihre Heimat reisen, beziehungsweise durften nicht einfach ein- und ausreisen, wie sie wollten. Und deswegen machten die umfassend Gebrauch von dem Familiennachzugsrecht. Und so eine Familie hat, ich habe das in einem Text, den ich gelesen habe, verlinken wir auch, so ein sehr langer, fast schon ein Buch über deutsch-türkische Kultur von der Heinrich-Böll-Stiftung, gibt es ein längeres Kapitel über türkische Gastronomie in Deutschland, wird dann geredet, dass solche Familien andere Konsummuster, ich finde das einen sehr schönen Begriff, Konsummuster haben und einfach andere Essens- und Kochbedürfnisse haben. Also wenn dann nicht nur die Männer im Wohnheim irgendwie sich was kochen, sondern für ganze Familien dann gekocht wird, dann wird auch anders eingekauft und dann ist ein anderer Bedarf. Und damals, also so Sachen wie Zucchinis oder Oliven oder Fladenbrot, das gab es in Deutschland einfach gar nicht. Und deswegen fingen dann viele türkischstämmige Migranten in Deutschland an, einfach Importbetriebe erstmal und Lebensmittelgeschäfte aufzumachen und dann halt auch Gastronomiebetriebe. Das war aber in Deutschland gar nicht so einfach, denn in anderen Ländern, Großbritannien oder so, ist die Unternehmensgründung für solche Gastarbeiter zu der Zeit nicht viel groß anders als für Leute mit einem britischen Pass zum Beispiel. Das war anders in Deutschland, wo viele Gastarbeiter einen sogenannten Sperrvermerk in ihrem Pass hatten, dass sie nämlich nur unselbstständige und befristete Arbeitsverhältnisse eingehen durften. Weil man ja wollte, dass diese Gastarbeiter irgendwann zurückgehen und nicht irgendwie sich selbstständig machen und auf ewig in Deutschland bleiben. Und dieser Sperrvermerk musste, wenn man zum Beispiel eine Dönerbude aufmachen wollte, von der sogenannten Ausländerbehörde gelöscht werden. Und die hatte da ziemlich große Ermessensspielräume, wie sie das bemessen durften, ob dieser Sperrvermerk jetzt gelöscht wurde. Die haben dann oft mit Gewerbe, dem Gewerbeamt und so Konsum- und Handelsvereinen an den Orten zusammengearbeitet und haben sich überlegt, ja, brauchen wir jetzt unbedingt eine Dönerbude in diesem Ort oder irgendwie ein türkischstämmiges Restaurant? Also da war man wirklich als türkischer Arbeiter, der hier einen Gastronomiebetrieb aufmachen wollte, dem Wohl und Wehe der Ausländerbehörde ausgesetzt, ob man jetzt da diese Erlaubnis bekommt, sich selbstständig zu machen. Das umgingen dann viele, indem sie entweder einen Strohmann bezahlten, illegalerweise, der sich dann quasi als Deutscher gegenüber dem Staat ausgab und sagte, ich betreibe hier das Restaurant und als Deutscher darf ich das einfach so und wurden dann natürlich mit hohen Schutzgeldsummen bezahlt, ähnlich sogenannte Schein-GmbHs, wo dann einfach eine fiktive Person kreiert wurde. Also da gab es auch viele Wege am Gesetz vorbei, was dazu führte, dass viele Restaurants auch einfach nicht rentabel waren, weil sie diese hohen Schutzgeld Zahlungen leisten mussten an die verschiedenen Leute, die das ermöglicht haben. Deswegen gab es zu Anfangs in den 1970er Jahren auch so eine große Fluktuation an türkischen Gastronomiebetrieben. Also die wurden zahlreich gegründet, aber gingen dann auch so schnell wieder zugrunde, weil sie sich das einfach nicht leisten konnten. So, genau. Aber ja, in den 1970er Jahren ging das immer weiter, dass viele einfach auch leerstehende Betriebe von türkischen Migranten übernommen wurde. Der Spiegel hatte das einmal so beschrieben. Die Kneipe am Kottbusser Tor war mal echt Kreuzberg. Ecklage, Berliner Kindel, Buletten, Sparverein im Hinterzimmer. Heute rotiert am Buffet der Hammelspieß senkrecht. Der Kaffee ist süß und dickflüssig. Aus der Musikbox leiert orientalischer Singsang. Berlinerisch ist nur noch der Strohmann, den sich der türkische Inhaber aus gewerberechtlichen Gründen hält. Also, ich würde mal dem Spiegel da ein wenig Rassismus unterstellen. Ja. Auch diese Betonung, dass der Hammelspieß jetzt senkrecht rotiert und nicht wie halt üblich waagerecht in anderen deutschen Betrieben, so als Verkehrung der Welt, oh Gott, jetzt kommen die Türken und stellen ihre Hammelspieße senkrecht auf, der Kaffee ist süß und dickflüssig, also auch so sehr abwertend und auch dieser orientalische Singsang. Und also dem Spiegelautor war es in den 70er Jahren das alles nicht so geheuer. Aber ja, hielt die Türken nicht davon ab, immer weiter Betriebe aufzumachen. Es gab auch schon früher Döner-Restaurants in Deutschland. 1960 machte das Bosporus am Main auf und servierte spießfrisch vom Fleischkegel abgeschnittene Streifen auf einem mit Pilaf und Tomaten vorbereiteten Teller. Aber das war dann tatsächlich mehr so ein Restaurant, wo man hinging. Also es wurde dann auch beworben, dass hier extra der Fleischspieß und der Koch aus der Türkei importiert worden sozusagen. Also es war schon so ein exotisches Spezialitätenrestaurant. Und häufig waren in den 70er und 80er Jahren die Dönerbuden auch eher exotisch gestaltet, um so ein bisschen mit Deutschen so einen exotischen Flair zu bieten. Sagen, okay, wir gehen jetzt zum Dönerladen und da muss auch irgendwie der vorhin erwähnte orientalische Singsang da sein, weil man will ja so ein bisschen so dieses exotische Gefühl haben. Und in den 1990er Jahren gab es sozusagen den zweiten Dönerboom mit der Wende, dass auch jetzt in Ostdeutschland Dönerbuden aufmachten und dass sich das auch in der westdeutschen Provinz verbreiteten. Und dann kam es zu einer sogenannten McDonaldisierung der Dönerbuden, also dass sie nicht mehr so exotisch waren, sondern dass man mehr in den Fastfood-Trend eingehen wollte, also dass viele so McDonald's aufmachte und KFC und so, da wollte halt auch die Dönerbude mitziehen und richtete sich mehr so nach dem amerikanischen Fastfood-Modell aus. Und das ist so die Dönerbude, die wir heute kennen in der modernen Form, also dass die nicht mehr so exotisch gehalten wird, also gut, da kann man, läuft halt trotzdem noch irgendwie türkischer Schlager im Radio, aber es ist jetzt kein exotisches Erlebnis mehr, zum Dönerladen zu gehen. So, kommen wir zu dem Punkt, auf den wir alle gewartet haben. Wer hat denn jetzt den Döner im Brot erfunden? Ich habe drei Geschichten vorbereitet. Es gibt viel mehr, aber ich habe jetzt mal die drei größten vorbereitet. Da haben wir einmal 1971 Mehmet Aygün, der mit 16 Jahren in einem Restaurant seines Onkels am Kottbusser Damm aushilf. Und auf die Idee kam, dass man doch den Döner in ein Fladenbrot stecken könnte und ihn so zum Mitnehmen servieren könnte. Das ist die eine Geschichte von Mehmet Aygün. Dann gibt es die offizielle vom Verein türkischer Dönerhersteller in Europa anerkannte Geschichte, dass 1972 Kardir Nurman am Bahnhof Zoo in seiner Imbissbude den Döner im Brot anbot. Und auch, dass er die Zubereitungsform am Metallspieß nach Deutschland brachte. Und das ist so eine Erzählform, die auch jetzt quasi von diesem Verein türkischer Dönerhersteller anerkannt wurde. Er wurde dafür auch von diesem Verein 2011 ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Und Kadir Nurman ist 2013 verstorben an einem Lungenleiden. Ich glaube, Mehmet Aygün lebt noch, genauso wie unser dritter Kandidat, nämlich Nefsat Salim. Der behauptet schon 1969 in Reutlingen, also gar nicht in Berlin, sondern hier in der Nähe von Tübingen, die erste Dönerbude betrieben zu haben, zusammen mit seinem Vater. Diese Geschichte mit Nefsat Salim, die ist noch gar nicht so alt, also es kam, glaube ich, erst 2012 auf, dass er irgendwie an die Presse ging oder die Presse sich an ihn wandte, weil sie die Geschichte gehört haben, und er hatte auch dann so ein Foto und gesagt hat, ja, hier, das ist 1969, und da sieht man auch schon quasi diesen Döner im Brot schon drauf, also schon abgelichtet auf diesen Fotos. Und er erzählt auch gerne die Geschichte, dass als sie das erste Mal diesen Dönerspieß im Geschäft aufgestellt hatten, dass dann ein Kind vorbeilief und zu seinem Vater gesagt haben soll, guck mal Papa, so einen großen Leberkäse habe ich ja noch nie gesehen. Also das Kind hielt das für einen großen Leberkäse. Ähnlichkeiten sind ja auch da nicht von der Hand zu weisen. Und Nefzat Salim erzählt auch gerne, dass am Anfang einfach kein Fladenbrot in Deutschland gab zum Kaufen und sie immer ganz normale Weckle, also Brötchen, so sagt man bei uns, Weckle nehmen mussten und dann irgendwann beim Bäcker sogenannte Doppelwecken, also etwas größere Brötchen bestellt haben, damit sie das den ganzen Döner dort unterbringen. Genau, so waren die Anfänge 1969 in Reutlingen. Ich finde das ganz spannend, dass es sowohl in Berlin zwei Versionen gibt, aber jetzt auch eine hier in Schwaben, am Fuße der Schwäbischen Alb sozusagen vielleicht der erste Döner im Brot verkauft wurde. Da hat natürlich in der Türkei wird die Entwicklung auch fortgesetzt. Und hier kann man zum Beispiel auch gar nicht mal sagen, ob jetzt deutsche Touristen, die in die Türkei kamen und auf einmal Döner im Brot essen wollten, in der Türkei quasi diesen Döner wieder mitgebracht haben, oder ob sich gleichzeitig in der Türkei, ob der dort auch nochmal im Brot erfunden wurde. Also das ist, kann man gar nicht mal so genau sagen. Auf jeden Fall kann man beobachten, dass auch in der Türkei, vor allem in Touristengebieten, der Döner im Brot immer mehr Verbreitung fand.
Es könnten ja auch noch Menschen sein, also türkischstämmige Migranten, die dann in die Türkei zurückgegangen sind und dann diesen Trend da dort untergebracht haben.
Ja, genau. Also klar, vor allem in den Touristengebieten. Also wahrscheinlich beides, also einerseits deutsche Touristen, auf der anderen Seite türkischstämmige Migranten, die aus Deutschland heimkehren und quasi erkennen, okay, hier gibt es einen Bedarf, hier kann ich auch meinen Döner im Brot in der Türkei verkaufen, halt an die Touristen hauptsächlich, die dann auch sozusagen die Nachfrage kreierten. Es gibt eine Forscherin, ich muss kurz den Namen nochmal nachschauen, genau, Maren Möhring von der Universität Leipzig, die ist dort Professorin. Die hat einen langen Text genau in diesem erwähnten Textsammlung von der Heinrich-Böll-Stiftung zu deutsch-türkischer Kultur geschrieben. Werde ich auch nochmal verlinken. Die ganze Textsammlung ist sehr lesenswert. Und die sagt dann auch noch am Ende dieser Ursprungsgeschichte, zu bedenken ist hierbei, dass sich kulinarische Innovationen fast immer als kollektive Prozesse vollziehen. Auch deshalb scheint mir eine Perspektive sinnvoller, die Austauschvorgänge nachgeht, anstatt nach vermeintlichen Ursprüngen zu suchen. Also sie meint halt, in der Geschichte des Essens generell sollte man sich nicht immer nur auf die Erfinder und die Ursprünge beziehen, sondern auch schauen, wie hier kultureller Austausch stattfand. Und das ist beim Döner-Kebab eindeutig geschehen. Mittlerweile gibt es eine richtig gehende deutsch-türkische Dönerindustrie, die auch den Döner als europaweit als deutsch-türkisches Produkt explizit vermarktet. Und ich glaube, der Umsatz im letzten Jahr der deutsch-türkischen Dönerindustrie lag, glaube ich, bei etwa 1,3 Milliarden Euro. Also es ist eine richtig große Industrie. Und in fast allen Ländern Europas gibt es einige oder weit verbreitete Netzwerk an Dönerbuden. Auch in Ländern, wo es gar nicht so viele türkische Migranten gibt, zum Beispiel in Spanien, werden die Dönerbuden hauptsächlich von Einwanderern aus Nordafrika betrieben. Aber trotzdem wird dort noch als ein türkisch klassifizierter Döner verkauft. Weil das einfach die Leute kennen, und deswegen machen das auch Einwanderer aus Nordafrika, und hat dann auch sehr wenig mit der arabischen Küche oder afrikanischen Küche zu tun. Also es kann natürlich sein, dass sie dann ihre eigene Speise auch noch auf die Speisekarte tun, aber man kann auch dort den Döner kaufen, den man in Deutschland kennt, mehr oder weniger.
Ich meine, das Konzept Fleisch in Brot und dann mit verschiedenen Soßen oder anderen Beigaben ist halt einfach ein Erfolgskonzept. Und diese ja, wie kann man das sagen, ohne rassistisch zu klingen? Das gibt es ja in anderen internationalen Restaurant-Kontexten auch. Ich muss da immer dran denken, dass viele China-Restaurants werden zum Beispiel auch von Vietnamesen betrieben, oder auch japanische Restaurants in Deutschland werden ganz selten von Japanern betrieben, sondern dann vielleicht auch von Chinesen oder Koreanern oder Vietnamesen. Wichtig scheint da dem Deutschen nur zu sein, dass es eben die Betreiber asiatisches Aussehen haben, aber da wird also ganz oft auch getauscht und da ist es dann, spielt es auch keine Rolle, wer das Essen zubereitet, Hauptsache es schmeckt. Ne?
Ja, genau. Es gab dann noch, wer sich vielleicht erinnert, BSE-Krise in den 90er Jahren. Also hauptsächlich ist der Döner, den wir heute in Deutschland essen, hauptsächlich Rindfleisch, weil einfach günstig. Ich glaube, Hammelfleisch gibt es wahrscheinlich auch, aber es ist halt einfach teurer. Also kannst du dann nicht für 2,40 verkaufen den Döner.
Kalbfleisch wird häufig gesagt.
Ja, oder Kalbsfleisch. Also von der Kuh. Und Verwandten. Und in den 90ern gab es ja dann die BSE-Krise oder ich finde es ja im Englischen, es klingt viel schöner, nämlich Mad Cow Disease.
Ja.
Und dann kam dann auch der Hähnchendöner auf, beziehungsweise der Tavuk-Döner. Als Variante für Leute, die Angst vor BSE hatten. Es gibt dann noch die Variante des Dürüm-Döner, der dann in ein dünnes Fladenbrot eingewickelt wird, was Jufka heißt. Häufig wird einfach Jufka-Döner gesagt, also dann nach der Variante des Brotes. Es gibt dann noch einen sehr bekannten vegetarischen Döner, nämlich Mustafas Gemüse-Kebab, den man vielleicht kennt aus diversen Fernsehberichten, wo Leute sich die Beine in den Bauch stehen. In Berlin, ist das in Berlin-Kreuzberg? Ich weiß es gar nicht. Oder Prenzlauer Berg? Auf jeden Fall war das ein Marketing-Abschlussprojekt von zwei Marketingstudenten, die gesagt haben, wir machen jetzt hier eine Dönerbude groß. Und das haben die auch sehr erfolgreich gemacht. Vielleicht kennt man das. Es gab ja dann einen Werbespot als Satire auf die Hip-Werbespots, wo dann der namensgebende Mustafa vor seiner Dönerbude steht und sagt, davor stehe ich mit meinem Namen. Und verlinken wir auch, ist auch sehr lustig. Und gibt es mittlerweile auch in München am Stachus Mustafas Gemüse-Kebab. Und eine persönliche Empfehlung von mir, wenn ihr mal in Potsdam seid, in Potsdam-Babelsberg, geht zum Kali-Imbiss und bestellt dort einen Zucchini-Döner. Der ist auch sehr gut. Ich wurde genötigt, den zu erwähnen von Bekannten aus meinem Umfeld.
Schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße. Der ist also wirklich hervorragend mit so frittierten Zucchini-Stücken. Ist ja natürlich auch sehr traditionsmäßig gesehen auch sehr wichtig, weil die Zucchini ist auch ein Gemüse, was von türkischen Einwanderern nach Deutschland gebracht wurde oder bekannt gemacht wurde. Und dann mit verschiedenen sehr schönen Fruchtsoßen, irgendwie Currysoße gibt's da, also jetzt nicht die Currysoße von der Currywurst, sondern eine richtige Currysoße. Und Mangosoße gibt es halt auch und natürlich Knoblauch und Schaf. Das ist auch ein sehr schöner Döner. Wenn ihr mal in Potsdam-Babelsberg seid, dann müsst ihr mal da vorbeigehen. Genau, es gibt dann auch sozusagen quasi gegenseitige Sprachentwicklungen. Es gibt ja den klassischen Döner mit Alm und Schaf. Und die Maren Möhren beschreibt in ihrem Text, dass die Formulierung mit scharfer Soße auch bei Türken Einzug gefunden hat. Also, dass sie ihren Döner auf Türkisch bestellen, aber dann auf Deutsch dazu sagen und mit scharfer Soße, weil es diese Formulierung in Türkischen gar nicht gibt.
Ach, das ist ja interessant.
Also ich habe das noch nie selber beobachtet, ich kann jetzt hier quasi nur aus der Fachliteratur zitieren, aber ich fand das schon sehr spannend, das ist ja wirklich das beste Beispiel von Fusion Kitchen, die wir hier gesehen haben, also dass ein eigentlich türkisches Gericht auf die deutsche Kultur trifft oder in Deutschland weiterentwickelt wird und dann auch quasi mit deutschen Sprachelementen versehen wird. Ja. Politisch gesehen ist natürlich der Döner auch ein wichtiges Merkmal im Zuge der ganzen NSU-Geschichte. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, das wurde ja früher als Dönermorde betitelt, weil ja die Polizei lange auch aus rassistischen Gründen geglaubt hatte, dass es hier sich um sogenannte Ehrenmorde von Betreibern von Dönerbuden handelte und nicht um einen rechtsradikalen Anschlag. Deswegen firmierten die auch lange unter dem Namen Dönermorde. Und ja, also diese Übernahme von leerstehenden Betrieben durch türkische Migranten, wie ich ja beim Spiegelzitat gezeigt habe, es war auch immer ein sehr gern gesehenes Politikum, dass man hier gesagt hat, es kommt der Türke und übernimmt unsere deutschen Geschäfte und stellt auf einmal den Spieß aufrecht, das geht ja so nicht.
Das bringt alles durcheinander.
Genau. Aber ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass der Döner ein sehr schönes deutsch-türkisches Gericht ist, was definitiv einen Platz in der deutschen und türkischen und deutsch-türkischen Küche verdient hat. Ich glaube, es gibt auch eine Umfrage, es gab, glaube 2007 gab es eine Umfrage sogar, wo der Döner zum beliebtesten Imbissgericht Deutschlands gewählt wurde.
Das wundert mich nicht. Denn es ist ja doch, es ist viel, viel Gutes drin, Fleisch und knuspriges Brot und Salate, haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. An Salaten kommt ja im mindesten Fall Weißkrautsalat rein, oft auch ein ähnlicher Salat aus Rotkohl und natürlich dann also ein typischer Salat mit Gurken, Tomaten. Oft ist dann auch die Blattpetersilie darin. Seltener Paprika habe ich also so noch nicht oft gesehen. Also eben so Gurkentomaten, was man so auch überall kaufen kann, ist dann in diesen Salaten mit dabei.
Ja, und
und rohe Zwiebeln fällt mir gerade ein.
Ja.
Weil ich wollte noch erwähnen, es gab ja oder gibt ja vielleicht noch dieses Komiker-Duo Erkan und Stefan, die ja auch das Dönertier erfunden haben, weil sie sich gefragt haben, von welchem Tier das Döner gemacht wird. Die haben ja sogar in München einen Dönerbude eröffnet, wo es unter anderem dann auch so Kuriositäten wie den Business-Döner gab, nämlich ohne Zwiebeln und Knoblauchsoße für diejenigen, die dann noch wichtige Gespräche hatten und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob es den Laden heute noch gibt, aber das war eine Zeit lang sehr populär.
Ja. Es gibt auch den beliebten Mallorca-Ballermann-Song von 2007 vom Künstler Tim Topé, dem sogenannten singenden Friseur, der den Song "Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner" kreiert hat. auch sozusagen in der deutschen Hochburg des Ballermanns war der Döner vertreten, kulturell gesehen. Und ich finde es auch sehr spannend. In dem Text wurde auch gesagt, dass die türkische Küche noch nicht so Einzug gehalten hat in sozusagen den hochpreisigen Sektor. Also anders als die italienische Küche, wo es ja sehr feine und auch sehr teure italienische Restaurants gibt mittlerweile, gibt es sowas für türkische Gerichte gar nicht oder türkische Küche. Also es gibt ja nicht, wenn du zum, du kannst ja nicht so zum, also ich weiß nicht,
ob du einen,
genau, der Edeltürke, das gibt's vielleicht jetzt vereinzelt als Konzeptrestaurant oder so. In Tübingen gibt es jetzt einen neuen Laden, der heißt die Neue Dynastie, der schon etwas als hochwertig vermarktete Döner verkauft. Aber das hat auch forschungstechnisch ganz viel mit der sozusagen sozialen Stellung verschiedener Migrantengruppen zu tun. Also es ist immer verbunden, wie welches Ansehen eine Migrantengruppe oder Migrantinnengruppe in der Gesellschaft hat und wie hochpreisig die Küche bewertet wird. Und
gibt es da Studien oder Forschung oder?
Ja, ich habe jetzt ich wir verlinken den Text von Maren Möhrig, da steht das drin. Da gibt's auf jeden Fall Forschung zu.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass mit dem Döner, der ja nun auch wirklich mit harten Bandagen günstig gehalten wird, dass die Deutschen so fest das mit billigem Essen assoziieren, dass dann vielleicht diese Übertragung dann zu einem edlen oder so einem teuren Produkt schwieriger ist, weil man dann vielleicht auch nicht einsieht, da mehr zu bezahlen. Wobei ich mir auch Dinge vorstellen könnte, zum Beispiel, indem man Lamm oder Hammelfleisch wieder einbringt, das ja, wie du schon sagtest, teurer ist, aber dann dem Original etwas näher kommt. Da könnte man sicher auch und dann feinere Salate und Soßen. Wir hatten es ja bei der Folge mit der Currywurst, also es gibt ja dann teils ironische oder teils seriös gemeinte Anlehnungen dann an solche Gerichte, die dann nochmal mit speziellen Zutaten aufgewertet werden. Also möglich wäre das schon, aber ja, vielleicht wurde das auch schon versucht und das hat nicht funktioniert einfach.
Ja, es gab ja auch in den 60er, 70er Jahren dann auch eine ganze Reihe von Restaurants, die versucht haben, so ein bisschen an den exotischen Geschmack der Deutschen zu appellieren. Also es gab ja dann irgendwie Pakistani und Afghanen, gab es ja früher ganz viele Restaurants, die ja mehr oder weniger wieder verschwunden sind. Und es hat sich ja im Grunde so als, sagen wir mal, ausländische Küche in Deutschland haben sich hauptsächlich halt Italiener, Chinesen oder Asiaten im weiteren Sinne und halt die türkische Imbissbude etabliert und andere Kulturen konnten sich da nicht so durchsetzen. Das ist natürlich auch
die Griechen noch, wobei die ja mediterraner Küche auch sehr ähnlich sind dann.
Griechen gibt's auch noch, aber ist auch sehr wenig, also nicht so verbreitet wie ein Italiener oder China-Restaurant. Also ich glaube, selbst japanische Küche ist nicht so, also ist mehr, dass man sagt, man geht zum Chinesen, als dass man sagt, also Sushi essen oder so ist ja mehr sowas für die Städter mit viel Geld. Das finde ich auch sehr spannend. Ich finde es natürlich auch, ich hoffe natürlich dadurch, dass wir jetzt auch viele syrische Einwanderer in den letzten Jahren in Deutschland haben, dass sich vielleicht die syrische Küche auch durchsetzt, weil die auch definitiv Sachen hat, die man in Deutschland haben will. Also was ich jetzt bemerke, ist, dass in Dönerbuden vermehrt Baklava verkauft wird, was ja auch auch in Syrien vorkommt.
Habe ich auch schon gesehen, ist mir aber zu süß.
Ja, das ist natürlich eine Bombe an Süßigkeit. Aber ich mag es auch sehr. Aber nach einem Ding ist man da auch satt. Also werden auch hauptsächlich dann einzeln verkauft.
Ja. Kann man einen starken Kaffee oder schwarzen Tee zu trinken, dann geht das wohl.
Ja, also ich glaube, gerade so mit so einem starken Heißgetränk dazu passen die sehr gut. Und also wir haben jetzt hier in Tübingen syrische Imbissbuden, die dann halt hauptsächlich Reisgerichte mit Lammfleisch und solchen Sachen verkaufen. Natürlich auch der Hummus. Wo ich jetzt keine Aussage darüber treffen möchte, woher der Hummus kommt, weil das noch eine viel schlimmere Herkunftsgeschichte als beim Döner ist, werden wir bestimmt auch mal in der Folge besprechen. Aber die syrische Küche arbeitet auch sehr viel mit Kichererbsen. Und ich hoffe einfach, dass da Deutschland sich noch ein bisschen öffnet. In Großbritannien hat man ja durch den indischen Einfluss auch einfach dieses Curry als Gericht etabliert und solche Sachen. Also da sieht man auch so, je nachdem, welche Einwanderer man in dem Land hat, etabliert sich da auch eine ganz andere Fusion Kitchen und das finde ich auch sehr spannend. Also wie sich da einfach Kultur nochmal oder Gerichte nochmal weiterentwickeln, wenn sie auf eine andere Kultur treffen. Das ist natürlich immer sehr spannend. Also finde ich natürlich auch spannend, wie das andersrum ist, also wie sich deutsche Küche in anderen Ländern etabliert hat. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Sache, weil das dann auch viel mit Kolonialismus zu tun hat und nochmal kritischer gesehen werden muss.
Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Ich bin auch ein großer Freund von Vielfalt und von immer mehr verschiedenen Speisen. Leider bin ich da ein bisschen pessimistisch, weil man kennt die Deutschen ja doch eher als Menschen, die lange Zeit brauchen, um sich zu so einer Sache zu öffnen. Also selbst die Speisen wie der Döner, du hast es ja mit der Geschichte auch ein bisschen gezeigt, brauchten lange Zeit, bis sie sich dann irgendwann mal etabliert haben. Von daher wäre es, aber vielleicht ist das heutzutage auch anders. Also in den 60er, 70er Jahren, wo diese ersten Versuche gemacht wurden, waren die Menschen, glaube ich, auch noch anders als heute. Von daher kann man immer hoffen, dass da mittlerweile mehr Offenheit und mehr Experimentierfreude herrscht. als damals. Ja. Ich wollte noch einmal nachschieben, weil ich zu dem Pilaf einmal kurz nachgeguckt habe. Es ist richtig, es ist ein Reisgericht, das großen Teilen der Welt serviert wird. In der Türkei gibt es dann eben noch Varianten, die nicht mit Reis, sondern mit Bulgur, also mit Weizengrütze hergestellt werden. Das heißt dann auch Pilaf. Wollte ich nur noch anmerken, falls das jemand auch wusste und dann angemerkt hätte.
Ja, also der Name war mir definitiv bekannt. Ich wette, ich habe das auch schon mal irgendwie gegessen, aber ich konnte da jetzt keine Connection machen. Ich habe mich jetzt mehr auf den Döner konzentriert. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Geschichte des Döners, also unsere Erzählung dieser Geschichte des Döners, nicht die Geschichte des Döners an sich, an dieser Stelle und hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Anregungen oder Fehlerkorrekturen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook. Ist auch alles verlinkt. Und ja, Kai, willst du vielleicht kurz verraten, was wir in der nächsten Folge für ein Thema haben?
Wir bleiben in der Reihe der populären Imbissgerichte, denn es wird um den Hamburger gehen oder den Hamburger oder Burger, wie man heutzutage so sagt hier. Und ja, dann...
Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das wird wahrscheinlich wieder auch eine durchwachsene oder vielschichtige Entstehungsgeschichte.
Davon ist auszugehen. Aber erstmal sagen wir für heute... Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.